Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 107 des Worum Podcast. Diese Folge heißt Lehrgeld und der Name ist Programm, wie so oft bei Thomas und Jan, womit ich auch schon meinen liebsten Kumpel Thomas begrüße. Thomas, grüß dich. Ich komme sofort zu dir, muss nur noch einmal sagen, spannendes Spiel, hoher Unterhaltungswert, 3:4 verloren, muss man unterm Strich sagen, dann letzten Endes wohl auch verdient, da wollen wir heute drauf gucken. So, und jetzt zu dir, mein Freund, wir hatten getauschte Rollen gestern, du warst im Stadion, ich zu Hause, funktioniert hat das nicht, grüß dich.
Nee, kein Modell für die Zukunft, sag ich mal, obwohl ich bereue nichts, aber der ganze Tag war gestern, hatte ich auch schon auf Twitter so angedeutet, der ganze Tag war gestern eine reine Achterbahnfahrt und das Spiel dann auch. Ne?
Ja, allerdings. Also ich habe es zu Hause gucken müssen. Trösten, das nächste Heimspiel verbringen wir dann gemeinsam im Stadion. Das dürfte dann wieder 3 Punkte für uns bedeuten.
Das war immer ein Erfolgsrezept.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das wiederholen, so oft es nur irgend geht. Aber ja, du hast recht. Und du hast es dann auch direkt vor Ort beobachten können. Das war dann unterm Strich letzten Endes doch verdient. Kommst du zu dem gleichen Schluss?
Ja, eindeutig komme ich zum gleichen Schluss. Was jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt daran liegt, dass wir jetzt so katastrophal gespielt haben oder keinen Plan gehabt hätten. Also der Einsatz war ja da, der Wille war da und auch nach vorne sah das ja teilweise ziemlich gut aus. Ne? Aber ich glaube, Lehrgeld passt als Titel ziemlich gut, weil man halt wirklich gesehen hat, was passiert, wenn einzelne Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze kommen. Ja, genau. Und wie labil, wie wackelig das System ist, sobald da mal ein Pass nicht perfekt gespielt ist oder sobald mal einer der Schlüsselspieler einen schlechten Tag hat, dann ist natürlich sofort Chaos hinten gewesen. Und man darf aber auch nicht vergessen, da hat ein Aufsteiger gegen eine Champions-League-Mannschaft gespielt. Und wenn man dann diese paar Fehler macht, dass es dann häufiger mal klingelt hinten, wenn da Leute wie Muani und Götze und Lindström und Kamada auf dein Tor zu laufen.
Dramaturgie-technisch.
Kriegst du halt die Hütte voll, ne? Aber das, wie gesagt, was allerdings auch, glaube ich, der individuellen Klasse geschuldet ist, ob jetzt Augsburg aus diesen Fehlern auch 4 Tore gemacht hätte, ist dann immer noch eine andere Frage.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Also sieht man dann halt eben auch, die Dramaturgie ist halt eben für Werder dann in dem speziellen Falle wirklich auch Worst Case, ne? Mhm. Weil du dann auch das erste Tor gleich durch Götze auch noch was nach 2 Minuten kriegst. Ja, du hattest mir irgendwie erzählt, du hast noch nicht mal richtig gesessen und es stand schon 1-0 für Frankfurt.
Doch, ich habe gerade gesessen, das war gestern, ich kann es ja noch mal kurz kleine Nabelschau, ne? 3 Uhr Frühschicht beim NDR extra drauf getauscht, damit ich nachmittags noch zu dem Spiel fahren konnte. Ja, und dann war erstmal Brückenschaden, Elbbrücken, ne? Das heißt, man musste, um über die Elbe zu kommen, über so einen Pendelverkehr da irgendwie 3-mal umsteigen, Hammerbrook, Wilhelmsburg und so weiter, um nach Harburg zu kommen. Als ich dann in Harburg war, habe ich 2 Stunden gewartet, bevor dann während der Metronom dann 2-mal kurzfristig eingeblendet hat, Zug fällt aus. Dann war ich schon wieder auf dem Weg zurück, völlig frustriert und übermüdet, ja, also zurück Richtung Hauptbahnhof, wieder in diesem Pendeldings. Ja. Mein Fanclub-Kollege, Kumpel Jan, mir dann schrieb, ich bin am Hauptbahnhof hier, die haben gerade gesagt, der nächste Metronom fährt. Ich dann also irgendwie noch mit meinem letzten Geld mit dem Taxi zum Hauptbahnhof. Ja, und dann haben wir auch noch leider den langsamen Metronom erwischt. Lange Rede, kurzer Sinn, um 17.28 Uhr durchgeschwitzt und dehydriert war ich am Platz. 17.32 Uhr dann das 0-1. Ja.
Das war nichts. Herzlich willkommen im Weserstadion, Herr Kuhlmann.
Ja. Und dann fand ich die Dramaturgie ja eigentlich ganz gut. Dann kamen wir ja überraschend schnell ins Spiel zurück.
Ja.
Ja, 2 Standards. Ne? Einmal dann der Schuss von Jung zum Ausgleich. Der
den macht er so auch nie wieder, oder?
Nee, den macht er auch geil. Vor allem den macht er ja mit rechts.
Ja, genau, also mit rechts wirklich. Und Volley, also direkt.
Ja.
Und er passt wirklich, das passt kein Papier mehr zwischen die Hand von Trapp, dem Pfosten und dem Ball.
Ja, und ich meine, und danach dann ein paar Minuten später Kopfballungeheuer Bittencourt bei der Körpergröße ist halt schwer zu verteidigen für jede Champions-League-Mannschaft. Ja,
aber eine geile Variante. Hast du beim Ball hinlegen, hast du gesehen, dass sie eine Variante wollen und Bittencourt startet gut los und Duxch zirkelt ihn genau auf den Kopf. Das war wirklich gut gemacht.
Ja, und den als Bogenlampe aus 13 Metern über den Übertrapp ins Tor zu köpfen. Ja. Also ja, wie du richtig meintest, ne, das sah schon nach ein bisschen Training aus. Ja. Übrigens, entschuldige, meine Stimme ist nicht das Einzige, was ich verloren habe gestern.
Deine Deswegen Unschuld auch.
Nachher noch ein paar Callcenter-Ansagen sprechen und dann habe ich die Kohle wieder drin. Nee, es war also, ne, es gehörte dann auch irgendwie, ich saß Ost-Oberrang, was sehr schön war, hatten wir ja früher auch unsere Dauerkarten, was ja ein geiler Platz ist, aber ich war dann auch vor allem in der zweiten Halbzeit so weit und breit einer der wenigen, der da dann halt auch noch gebrüllt hat und das Team angefeuert hat, weil, und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, sich da oben dann auch schon so ein bisschen Kritik auf hohem Niveau breit machte, so leichtes Pfeifen wo ich immer, weiß ich, dann weniger Richtung Platz, sondern manchmal auch Richtung Nachbarreihe gebrüllt habe. Alter, hier spielt ein fucking Aufsteiger. Ja. Kommt mal runter. Dortmund ist nicht jede Woche.
Ja, und das hat man im Fernsehen auch gemerkt. Also gerade zweite Halbzeit war das teilweise schon echt erschreckend leise da.
Ja, das schön, dass sich der Eindruck deckt, weil wenn du im Ost-Oberrang teilweise die Frankfurt-Fans von gegenüber lauter hörst, das ist unpopular opinion, ich möchte jetzt auch nicht, aber da hatte ich doch gedacht, dass da so ein bisschen mehr Unterstützung kommt. Und als sie dann da war, hat man auch gesehen, dass es der Mannschaft nochmal einen Push gegeben hat. Also ich glaube, wenn wir in der 65., 70. aufgewacht wären, nicht nur als Mannschaft, sondern auch als Fans, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, weil unbezwingbar waren die hinten auch nicht.
Nee, genau. Also das war auch mein Eindruck. Man muss dann einfach sagen, ist vielleicht dann jetzt in diesem Zusammenhang auch wirklich das erste Mal gewesen, dass sich Werder mit einer individuellen Klasse auseinandersetzen musste, die auch wirklich sich in sehr, sehr guter Form befand. Götze, Bombenspiel gemacht. Lindström, Bombenspiel gemacht. Ja. Moani, was für eine Granate.
Ey, Moani.
Wie gefährlich ist der Typ denn bitte?
Ja, da habe ich vorher noch meine Leute auf den Nachbarsitzen vor dem gewarnt, meinte ich, das ist ein Usain Bolt, der Fußball spielen kann. Ja. Und wie er dann das erste Tor vorbereitet von Götze, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er da Veljkovic oder Grosso, also wirklich abschüttelt und ihn dann zurücklegt, dann macht er, meine ich, das dritte, macht er alleine, weißt du, so wie Jan Sommer gegen Bayern München gespielt hat, war das Moani gegen Werder Bremen.
Ja, gegen drei Abwehrspieler.
Also wirklich, und den dann da irgendwie noch reinlöffelt, das war schon wirklich bärenstark, ey, was für ein Stürmer.
Ja, richtig gutes Spiel gemacht, und wie gesagt, auch Rowe heißt der, ne, der das vierte Tor gemacht hat.
So.
Ja. Das ist einfach auch ein geil rausgespieltes Tor. Also unterm Strich muss man dann wirklich auch einfach sagen, wir sind da auf einen Europa League Sieger, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, gestoßen, die leider einfach in Normalform, Schrägstrich, einen guten Tag erwischt hatten, und dafür reicht es dann in Summe nicht. Und deswegen bin ich sogar geneigt zu sagen, okay, unterm Strich trotzdem sagen zu können, wir haben da mitgehalten, weil das haben wir, gerade auch in der zweiten Halbzeit haben wir mitgehalten. Ja. Ich bin alles andere als jetzt stinksauer, unversöhnlich oder traurig oder so, und trotzdem finde ich, können wir oder sollten wir einmal auch drauf gucken, was genau schiefgelaufen ist, denn es gab halt eben auch wirklich Schatten, der letzten Endes dazu geführt hat, finde ich, dass wir verloren haben.
Exakt. Bevor du da, und diesmal bist du in der glücklichen Lage, von zu Hause mit den Fernsehbildern da ein bisschen taktisch detaillierter und genauer die Situation zu analysieren als ich. Aber ich finde auch, es gab ein paar Schlüsselmomente im Spiel, wo du wirklich gemerkt hast, auch im Stadion, wo es dann plötzlich leiser war, das war wirklich ein kleiner Bruch. Ja, und trotzdem, genau, möchte ich auch nochmal sagen, also wir haben immerhin drei Tore geschossen. Die haben bis zur letzten Sekunde haben die Angst gehabt. Ja, das hat man auch danach in den Äußerungen von Glasner und Trapp und so gemerkt. Trapp unter anderem, der meinte, also Gott sei Dank, wir haben so gut wie jede Torchance reingemacht. Ja. Also da sieht man auch, die hatten schon heiden Respekt, und ja, vielleicht waren wir da auch als Fans, auch als Stadion, Opfer des eigenen Mega-Erfolgs in Dortmund. Dass natürlich da Frankfurt uns auch deutlich ernster genommen hat, als es vielleicht Dortmund getan hat und sich doch ein bisschen akribischer darauf vorbereitet hat. Und die ja auch anfingen, die ersten Minuten, da dachte ich, die haben die falschen Trikots an. Ja, ja. Weil das war ja wirklich Ole Werner-Style, sofort zu pressen und drauf zu gehen und das frühe Tor zu schießen. Ja. Weil die genau gemerkt haben, wenn irgendwo was wackelt, dann ist das bei uns die Defensive, die noch nicht eingespielt ist. Pavlenka, der jetzt nicht der Zauberkünstler mit dem Fuß ist, da zu attackieren, war eine gute strategische Idee, glaube ich, von Glasner. Und genau, nur nochmal, um es nochmal zu sagen, also alles andere als enttäuscht, Kampf stimmte und ja, und dass die individuelle Klasse dann den Unterschied macht und die bei uns natürlich nicht so hoch sein kann, wenn man im Prinzip mit der gleichen Zweitligamannschaft aufläuft, ja. Muss man sich jetzt nicht wundern. Und ja, ich wünsche mir halt, dass da auch bei den Fans die Ansprüche nicht so hochgeschraubt werden und dass jetzt alles kaputt geredet wird, weil wir gegen Champions-League-Mannschaft zu Hause nur 3 Tore geschossen haben.
Ja, das, da können wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, denn dazu gehört halt eben auch die Nachspielauseinandersetzung einiger Fans mit dem einen oder anderen Spieler. Aber was mir gerade auch nochmal
aufkam, an die Hand.
Ja, du wirst dich hier und da auf jeden Fall dran erinnern. Aber was mir gerade nochmal eben aufgefallen ist, ich habe es gerade nachgeguckt, während du erzählt hast, was das untermauert, ne? Werder, drittbeste Offensive der Liga mit 10 Toren.
Ne? Ja, also, zum geilen Thomas-Schaf-Tor-Verhältnis schon wieder.
Ja, genau. 10-10, nur ausgeglichenes Torverhältnis. 10 aber halt zu eben, 10. Aber halt eben auch die viertschlechteste Abwehr, ne?
Ja.
Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was wir für Gegentore gefressen haben, dann muss man schon sagen, das ist insofern besonders ärgerlich, als dass davon, also ich würde jetzt mal einfach aus der Hüfte schießen und sagen, mindestens die Hälfte der Tore ist halt einfach nicht aus individueller Unterlegenheit gefallen, sondern einfach aus Fehlern.
Ja. Ja, genau, aber durch durch individuelle Fehler, nicht durch mannschaftliche Unterlegenheiten.
Das meine ich,
genau. Genau, ja, richtig. Ja, exakt. Also man kann da, glaube ich, wirklich 2 bis 3 Tore kann man da wirklich zuordnen. Der fehlenden Tagesform oder der schlechten Performance gestern. Ne?
Ja.
Also das Ding von Friedel, dieser Fehlpass, wenn du da den Ball brutal so verlierst, dann musst du dich nicht wundern, wenn Götze, Lindström und Muani auf dein Tor zu laufen, dass es dann halt mal klingelt so. Ne?
Ja.
Das ist in jedem Fall so. Auch bei dem Tor von Götze, da gleich nach 2 Minuten, dachte ich schon im Stadion irgendwie, wirkt Pavlenka da chancenlos, obwohl der Ball dann ja doch relativ mittig einschlägt. Und ich fand jetzt auch nicht so überraschend, dürfte den Torwart eigentlich nicht so überraschen, dass nach diesem Rückpass abgezogen wird aus 16 Metern. Ja. Es war auch nicht so, dass die Sicht völlig zugestellt war. Habe ich mir dann nochmal in den Highlights gestern Nacht, als sie dann endlich wieder da war. Rückfahrt ohne Metronom, das ging dann. Ne? Nochmal vielen Dank an Uli und seine großartigen Jungs, mit denen ich wirklich trotzdem ein schönes Stadionerlebnis hatte.
Cool.
Habe ich mir aber nochmal reingezogen und dachte auch so, nee, da hat der Eindruck nicht getäuscht irgendwie. Nee. Überhaupt haben wir eine Menge Fernschusstore schon gekriegt. Und du hast eben gesagt, mach's nicht an einzelnen Spielern fest. Aber ich sag mal, Pavlenka hatte schon bessere Phasen.
Ja, also sehe ich auch so. Ne? Letzten Endes hat Pavlenka uns in der Vergangenheit immer mal wieder genau in solchen Situationen den Arsch gerettet, weil er die Dinger eben hält. Mhm. Das Ding ist natürlich auch, die Fernschusstore fallen, weil die Leute relativ ungestört sich aus dem Mittelfeld in eine Schussdistanz bewegen können, ohne wirklich nachhaltig gestört zu werden. Das gehört ja dann auch immer zur Wahrheit. Aber bin ich bei dir, ne? Gerade wenn das Guerrero-Ding gegen Dortmund, der sollte haltbar sein. In der Hintertorkamera siehst du halt, wie unangenehm das Ding flattert, aber spricht ihn nicht frei, ja.
Richtig.
Denn ein guter Bundesliga-Keeper hält auch solche Dinger.
Ja, richtig.
Wobei Pavlenka ist ein guter Bundesliga-Keeper, aber in Normalform hält er die doch. Und man muss halt eben auch sagen, es war gestern auch bezeichnend, Pavlenka hat gestern auf der anderen Seite auch 2, 3 richtig, richtig gute Szenen gehabt.
Ja, diese 1-gegen-1-Situation.
Ja,
da
genau.
Da ist er halt bärenstark, ja.
Wirklich gut. Und er hat, das war auch so witzig, direkt die Ecke direkt vor dem 1-0. ne, in der ersten Minute. Genau, ja, den hier Pellegrini wirklich wieder direkt aufs Tor zieht. Ne?
Ja.
Den kratzt Pavlenka richtig gut von der Linie, wo Jung dann noch auf der Linie rettet.
Richtig.
Und das war halt ganz witzig. Ich schrieb dann auf diese Aktion, schrieb ich bei Twitter rein, boah, Pavlenka, Weltklasse, wow.
Ja.
Weil er den wirklich gut hält. Ja?
Ja, ja.
Und dann fällt das Tor direkt danach und ein Großteil der Leute, die meinen Tweet gelesen hatte, dachte, ich wäre sarkastisch in Bezug auf das Fernschusstor.
Ja, gut, okay. Kann man den Leuten nicht verdenken, weil auf die Idee könnte man kommen.
Genau.
Wenn das so von der Dramaturgie so unglücklich läuft für dich.
Ja, für nicht nur für mich.
Auch
für
ja, okay.
Ja, aber er war dann ja auch nicht der Einzige, das muss man dann halt eben fairerweise auch sagen. Defensivverbund war einfach gestern, ich weiß nicht, woran es lag, sie standen einfach wirklich neben sich. Mag auch wirklich diesem Nackenschlag geschuldet zu sein. Das 0-1 so früh, ja. Und was du halt sagtest, das war für mich auch einer der größten Unterschiede, die ich jetzt im Vergleich zu den anderen drei Spielen feststellen musste, ist, Werder hat das erste Mal mit einer Truppe zu tun gehabt, die wirklich systematisch, aggressiv und dauerhaft früh presst.
Ja, ne? Genau.
Und da merkst du halt eben einfach, klar, wenn sie diese Automatismen nicht drin hätten, die sie haben, weil ich fand, dass sie sich in einigen Situationen auch wirklich gut daraus befreit haben.
Ja.
Aber lass die Truppe noch ein bisschen uneingespielter sein, ne? Dann kann es auch echt sein, dass es nach 15 Minuten oder so schon 2-3-0 steht für Frankfurt, weil die es einfach wirklich gut machen.
Richtig, genau. Und da muss man halt auch sagen, es lag ja nicht nur daran, dass da vor allem unsere Defensive, wo auch Jung trotz seines Tores, fand ich jetzt, war einer seiner schwächeren Leistungen. Das gleiche gilt für Grosso, wo ich zum ersten Mal den Eindruck hatte, dass er überfordert war und teilweise den Überblick verloren hat und es ihm auch nicht mehr gelungen ist, die Leute zu stellen. Was aber auch daran liegt, dass Glasner natürlich genau seine Truppe genau mit der richtigen taktischen Vorgabe aufs Feld geschickt hat. Ne?
Ja.
Und dass natürlich Muani, Götze, Lindström, Kamada durch diese Positionswechsel auch erst diese Lücken gerissen haben, weil sie sich schlau bewegt haben, schlau gelaufen sind. Und alle vier natürlich individuell technisch auch so stark sind und von der Spielmacherqualität her so stark sind, dass sie uns da teilweise auseinanderspielen konnten. Genau. Ne? Und das kannst du halt auch nicht immer verteidigen, und Frankfurt in der Form hätte auch andere Mannschaften gestern 4-5-0 geschlagen oder zumindest 4-5 Dinger eingeschenkt, weil du halt auch gemerkt hast, dass bei denen, nachdem es ja die ersten Spiele auch nicht so gut lief, da endlich der Knoten geplatzt ist und da zum ersten Mal das funktioniert hat, was die vermutlich in der Vorbereitung im Training vorbereitet hatten.
Ja, ja, also was du gerade angesprochen hast, eben diese wirklich, das ist ja wirklich dann individuelle Qualität auch im Offensivbereich, die diese Truppe vorne gerade wirklich ganz schwer ausrechenbar macht. Ne? Ich fand zum Beispiel auch, was du gerade gesagt hast, Jung, der hat es halt in erster Linie mit Lindström zu tun gehabt. Das war einfach ein Mismatch.
Ja, exakt.
Dieses Tempo ist einfach brutal von Lindström. Das gepaart mit einer guten Technik. Da musste Jung einfach wirklich Lehrgeld zahlen. Haha, Titel der Folge. genauso wie Grosso. Ja,
ja.
Grosso ist halt ein Spieler, der darüber haben wir auch schon gesprochen, sein Skillset hat. Ja, und das kann uns auch wirklich in der Hälfte der Spiele wirklich ein ums andere Mal genau richtig zu Gesicht stehen, wenn er es halt dann mit drei Spielern zu tun hat, auch im wechselnden Lauf mit drei Spielern zu tun hat, die technisch einfach so gut sind, ja.
Ja.
Und mit Götze hat er einfach auch einen Spielmacher gegen sich gehabt, in Topf, also eine gute Tagesform hatte.
Ja, ja. Richtig. Und Kamada ja auch noch, ne? Es waren ja im Prinzip zwei Spielmacher, die genau in diesen Raum reingestoßen sind.
Ja.
Und das ist dann teilweise wirklich nicht zu verteidigen. Und dann kommen halt, ne, was halt in Dortmund funktioniert hat. Im Prinzip war das Spiel das Anti-Dortmund. Ja? Also, weil das, was wir in Dortmund verhindern konnten, auch dank Jung und Grosso und Friedel, ne? Nämlich diese Steckpässe zu verhindern, genau das ist uns nicht gelungen.
Ja.
Weil wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, dass da in wechselnden Positionen zwei verschiedene Frankfurter Spielmacher genau diese Räume öffnen. Und ja, und wie gesagt, wie du meintest, ne, wenn dann so ein Lindström im Rücken erstmal weg ist, dann ist er weg.
Naja, und ich bin mir auch gar nicht sicher, also wo die Grenze für uns ist, weißt du, qualitätstechnisch.
Ja.
Weil ich glaube halt eben, genau das ist der Punkt. Individuelle Klasse ist dann ein Stück weit ab einem gewissen Punkt auch einfach, kann die spielentscheidend sein. Haben wir auch immer drüber gesprochen, ne? Und wir kommen dann wieder an den Punkt, wo es dann halt heißt, okay, wo setzt du als jemand mit einem begrenzten Budget, ne, und mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten bei der Gestaltung des Kaders, wo setzt du die Kompromisse? Was sind die Kompromisspositionen? Klar, haben wir auch gestern im Nachgange, muss ich übrigens sagen, fand ich gerade auch bei Twitter teilweise wirklich hart an der Grenze, wie da auch über Grosso hergezogen worden ist.
Okay, das musst du mal erzählen, weil irgendwann in der 60. Minute gab dann auch mein Handy-Akku auf, nachdem ich im Metronom auf das Metronom-Abenteuer hinter mir hatte und mehreren Leuten absagen, entschuldigen und hallo Mama, ich komme doch nicht zum Rouladenessen vorher. sagen, also ich konnte nichts verfolgen, vielleicht war es ganz gut. Erzähl mal, was war denn los? Grosso-Bashing oder was?
Ja, schon, also fand ich schon wirklich unverhältnismäßig. Sind natürlich auch, wie es immer ist, ne, einige Leute dabei, die das versuchen schon auch aufzudröseln, aber da sind halt dann auch einfach viele Leute dabei, die auf diverse Tweets mit, Grosso war heute nicht gut und Mann, Grosso, ne, reiß dich zusammen, konzentrier dich doch ein bisschen, die daraus halt gleich ein Grundsatz-Bashing machen mit, kann doch nicht angehen, niemals Bundesliga-tauglich gewesen, ich verstehe nicht, warum Baumann da nicht nachbessert, der Typ hat in der Bundesliga einfach nichts zu suchen und so.
Weißt du? Gut, das müssen halt Leute gewesen sein, die das Dortmund-Spiel nicht gesehen haben. Aber gab es denn das Gleiche auch, die gleichen Diskussionen auch bei den anderen, die ja, also Friedel Jung fand ich jetzt auch nicht viel stärker und Veljkovic übrigens auch nicht.
Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich gab es diese, das ist, weil Grosso halt mit Blick auf dieses, wir brauchen aber einen Sechser, warum sind die so doof und holen keinen Sechser? Okay, da spielt jetzt Grosso, weißt du? Ich bin da immer ein Fan davon, das Ganze irgendwie etwas differenzierter zu betrachten. Da bin ich dann auch bei dir und sage, ey, dann guck dir mal an, wie viele Spiele in der Bundesliga Grosso auch schon wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Und ja, gestern sind dann Spiele, wo man sieht, er ist dann überfordert. Das ist eine Mischung aus schlechter Tagesform und einfach dann auch aus der Qualität der Gegenspieler. Ja? Aber nochmal, als Aufsteiger musst du irgendwo Kompromisse machen. Ja?
Naja, wir vor allem, man kann ja nicht sagen, entschuldige, habe ich dich unterbrochen?
Nee, alles gut.
Vor allem, man kann ja nicht sagen, man kann das ja, diese Defensivprobleme, die wir da hatten, kannst du ja nicht an einem Spieler festmachen gestern. Also das ist ja Quatsch. Ne? Ja, also wenn du nach dem Spiel berechtigt oder nicht vorher dem Sechser die Bundesliga-Tauglichkeit absprichst, wie beurteilen die dann unseren Captain?
Ja.
Ne, der ja nun wirklich also mindestens zwei Tore noch eindeutiger verschuldet hat, ne? Ja, genau. Schwer. Ja,
halt auch nicht nur in diesem Spiel, ne, sondern wir haben in den ersten Spielen ja auch Szenen gehabt, wo Marco Friedl einfach, ein bisschen hat schleifen lassen. Aber deswegen,
und über Pavlenka haben wir auch schon gesprochen. Genau. Ne? Also wie gesagt, wir sind ja nicht Grossos Anwälte, aber es ist halt einfach ein bisschen kurz gesprungen, glaube ich. Ja, es ist halt so ein typischer Reflex, das dann zu personalisieren und einem die Schuld zu geben. Ja. Aber das greift mir wirklich zu kurz, also ganz ehrlich, weil individuelle Ausfälle und schwache Leistungen gestern konntest du mehreren Spielern attestieren, denke ich. Ja.
Und werden wir als Aufsteiger diese Saison auch immer wieder haben. Das ist es halt auch einfach, weißt du? Da müssen wir drauf klarkommen. Ja? Individuelle Schwächen, die wir auch in der Zweitligasaison in diesem Kader immer wieder hatten, werden halt einfach hier oben viel, viel härter bestraft.
Ja,
und viel häufiger bestraft. Ja?
Nee, du?
Ja, und das macht halt eben den Unterschied eines Aufsteigerkaders im Vergleich zu einem Champions League Teilnehmer aus. Ja,
vor allem den Unterschied, wenn du als Aufsteiger so Fußball spielen möchtest wie Ole.
Ja, genau. Ne?
Wenn
ja.
du natürlich spielst wie weiß ich nicht, Augsburg früher oder Energie Cottbus früher und dich hinten reinstellst und dein oberstes Ziel immer 0-0 ist, dann geht das Spiel natürlich nicht 3-4 aus. Ja? Ja. Dann geht das vielleicht 0-0, 0-1 oder 1-1 aus. Ja? Aber wenn du natürlich mitspielen willst als Werder Bremen gegen den Champions League Mannschaft und den gleichen Stiefel wie in den Spielen vorher durchziehen willst, dann läufst du halt automatisch Risiko, wenn nicht alle bei 100% sind. Und so kriegst du dann natürlich dann schnell die Tore. Das Krasse ist ja, wir sind ja in der Analyse im Prinzip immer noch in der 30. Minute, weil das war ja ein unfassbares Jump-and-Run-Achterbahnspiel.
Ja.
Zweite Halbzeit haben wir uns dann ja ein bisschen stabilisiert. Aber darf ich kurz was einwerfen, weil ein Eindruck von mir, den ich hatte in der ersten Halbzeit, war, dass ein Bruch im Bremer Spiel war, als Bittencourt verletzt raus musste.
Ja.
Und Romano Schmid reinkam. Und du hast gemerkt, dass in der Mannschaft eine kleine Verunsicherung drin war, weil gefühlt, so hat man früher über Jens Jeremies gesagt, der Aggressive Leader. Mhm. Der ja auch in den ersten Minuten mit mehreren Fouls und so da gut gegengehalten hat und dann auch noch das Kopfballtor zum 2-1 macht und so weiter, wo man wirklich den Eindruck hatte, dass die Mannschaft drumherum, die Spieler drumherum etwas geschockt waren,
ja,
als würde da ein ganz wichtiger Baustein rausbrechen und Romano das auch zumindest in der ersten Halbzeit dann so nicht auffangen konnte.
Genau, das war auch mein Eindruck. Ich habe mich auch gefragt und da sind wir jetzt nun mittlerweile an einem Punkt auch, wo wir wissen, wie Ole Werner tickt, wenn es um Ersatzspieler, um Ersetzen von Stammkräften und so geht. Mhm. Ich habe mich allerdings trotzdem gefragt, Stand 2-1, ist Schmied dann die richtige Einwechslung?
Ja.
Weil du bringst halt wirklich einen Spieler, der klar kreativ ist, ja, der auch offensiv wirklich Zeichen setzen kann.
Der ja auch bissig ist und aggressiv sein kann, ne? Ja.
Ja, aber halt finde ich eben immer noch nicht mit der Routine und auch der Ausstrahlung, ja, die Leo hat, ne? Und Leos, ja, Element, was er in diesem Spiel eingebracht hat, war wieder Griffigkeit, Zweikampfstärke, ätzend sein, fies, ja, sein. Ja. Und da habe ich mich halt gefragt, ob es da nicht sinnvoller gewesen wäre, einen Spieler zu bringen, der noch ein bisschen mehr ätzt.
Das finde ich eine total gute Überlegung und einen wichtigen Hinweis, weil genau das war halt auch mein Eindruck, hatte ich ja eben schon gesagt, dass da ein kleiner Bruch drin war, ja, im Spiel und es dann ja plötzlich auch relativ schnell von 2-1, 2-3 stand,
ja,
wo so eine gewisse Verunsicherung im Zentrum und wir plötzlich, nachdem wir uns die Dominanz im Zentrum, nachdem Frankfurt mit 150% Offensive und Pressing und sehr aufwendigem Spiel ja gestartet ist, um ein frühes Tor gegen uns zu schießen, was ja voll aufgegangen ist. Es ist uns dann ja gelungen, auch durch dieses Tor aus dem Nichts von Jung und dem Kopfball von Leo, die Kontrolle zurückzubekommen, ja, und zumindest für ein paar Minuten bei Stand von 2-1 auch das Zentrum zu kontrollieren. Ja? Mhm. So, dann ging Leo raus, Romano kam rein. Ich glaube, Oles Überlegung ist, er wechselt nach Hierarchie dann sozusagen ein. Romano ist dann dran, ist dann der Nächste. Man kann in Frage stellen, wie du eben meintest, ja, ob ein anderer Spieler da nicht besser gewesen wäre. Ganz kurz zwischendurch, wer?
Ja, ich hätte jetzt spontan gedacht, entweder Raab, das wäre dann so eine 1-1, so ein 1-1 Wechsel gewesen, ne?
Mhm.
Der ja wirklich einfach zumindest zweikampftechnisch routinierter ist, der für diese Position hättest du die Statik nicht großartig oder das System nicht großartig nochmal umbauen, ja, müssen, sondern es wäre ein 1-1 Wechsel gewesen. Ich muss sagen, mir fällt allerdings dann kein Konstrukt ein, wo das wirklich passen würde. Auf dem Spielertyp hätte ich Gruev gut gefunden. Also als, ja, als Ersatz für die Attribute, die wir durch Leo verlieren. Ja.
Ja.
Aber ist natürlich kein 1-1 Positionstausch.
Ja,
so, dass ich wahrscheinlich wäre meine favorisierte Lösung am ehesten noch Rapp gewesen.
Ja, ich glaube sogar Grujew wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, weil nach diesem wilden 30 Minuten, ich weiß gar nicht, wann kam der Wechsel,
Ja, ungefähr 30 Minuten würde ich auch sagen.
Ungefähr, ne?
Ja.
Und wir das Ding gedreht haben und ja 2-1 führten, vielleicht ein zweiter Sechser, der ballsicher ist,
genau.
Vielleicht geholfen hätte, ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen, ne? Denn das war ja wirklich von Glasner organisiertes Chaos, was er da, um halt unsere Struktur auseinanderzubrechen, was ihm ja gelungen ist. Vielleicht wäre das eine gute Idee gewesen. Schmiedi fand ich dann zweite Halbzeit nicht mehr so schlecht, aber man hat halt schon gemerkt, es ist halt aber auch undankbar, ne? als Ersatzspieler, als Auswechselspieler oder Einwechselspieler in so eine Partie reingeworfen zu werden, die wirklich, wo beide mit 150% Einsatz unterwegs sind und was total wild ist und hin und her geht, es dauert halt auch nach einer Einwechslung, das können Birky und sonst nur wenige Spieler überhaupt, dass du dann sofort da bist und auf diese 150% hochfahren kannst. Ne? Ja. Also nur, ich bin ja schon ganz froh, dass sich der Eindruck deckt oder dein Eindruck auch damit deckt, dass ich meinte, das war ein Bruch.
Ja, das auf jeden Fall. Und was man halt eben dann auch sagen muss, und das hat man vielleicht an Schmied auch wirklich mit am besten gesehen, ist, wir haben es jetzt halt auch wirklich das erste Mal mit einer Mannschaft zu tun gehabt, die im Mittelfeld wirklich so was von griffig und früh gestört hat, dass du einfach gemerkt hast, Schmiedi ist ein Spieler, der braucht zumindest ein gewisses Maß an Raum, ja, um sich entfalten zu können. Aber der hat halt einfach immer 2-3 Leute an sich gehabt, sobald er aufdreht.
Exakt.
Und das ist dann einfach wirklich schwer. Und das hat Frankfurt dann wirklich fast 90 Minuten konsequent so gespielt.
Ja.
Ja. Und dann wird es einfach für einen Techniker wie Schmiedi einfach wirklich schwierig. Und er ist körperlich unterlegen, das muss man sagen. Wer im Übrigen auch bei Frankfurt wirklich ein Bombenspiel gemacht hat, war Rode.
Ja,
der
ich wollte es gerade sagen.
Einfach nicht zu greifen, ne? Sobald der den Ball im defensiven Mittelfeld, du hast gar keine Chance, den zu pressen, weil der den Ball sofort intelligent und sauber los wird.
Ja.
So, und also das ist schon beeindruckend.
Und der ja dann auch unsere zentralen Spieler auch mit Zweikampfhärte wirklich bearbeitet hat, dass es halt auch schwer war, die Bälle überhaupt nach vorne zu Duxch und Lücke zu kriegen.
Genau.
Ne, weil er da wirklich, also ja, rein defensiv gedacht, ne, wirklich hervorragend aufgestellt war. Ne? Weiser hatte auch Probleme, Vaisinho gegen so einen starken Linksverteidiger wie Pellegrini.
Ich fand ihn trotzdem wieder gut.
Ich fand ihn auch gut, aber du merktest halt auch, dass er, das ist keine Kritik, ne? Das ist einfach dem Spielverlauf geschuldet, dass er natürlich nicht mehr so leicht diese Räume gefunden hat, durchzustoßen. Trotzdem hat man gemerkt, dass er absolutes Bundesliga-Niveau hat, ne? Und dass er uns da wirklich hilft auch.
Genau. Ich habe es mir auf DAZN angeguckt, die haben ja die Sonntagsspiele und die Freitagsspiele. Das erste Mal als Experte dabei, wirklich auch im Kommentar und mit Frau von Torra dann vor dem und nach dem Spiel auch auf dem Feld, war Tim Borowski. Der wirklich das gesamte Ding komplett begleitet hat. Und der Sohn hat komischerweise dann auch vorm Spiel einmal im 1:1-Gespräch mit Tim Borowski, aber dann eben auch in der Halbzeit im Gespräch mit Clemens Fritz. Und im Zuge der Übertragung auch immer wieder komischerweise nochmal dieses brauchwerdernen, kreativen Kopf für die Offensive Ding aufgemacht. Ne, und immer so mit diesem Kruse-Ding irgendwie kokettiert, was ja niemals wirklich realistische Chancen hatte. Aber selbst Tim Borowski sagte, ja, das würde den Bremern schon noch gut tun, wenn die nochmal so ein Chaos-Genie irgendwie hätten vorne drin. Ne? Gerade auch für so Rückstandsspiele.
Ja.
Aber hat dann Fritz auch gleich wieder die Luft rausgelassen. Aber witzig, dass selbst Borowski als jemand, der ja auch, also um Internas weiß bei Werder, ne? Selbst auch zu dem Schluss kommt, das würde Werder gut tun. An seiner Stelle würde er das machen, wenn er Werder wäre. Und wenn Fritz sagt, dass das eben nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber das würde dem Team irgendwie wirklich gut tun.
Und das heißt, wirklich, auch er sieht eher Bedarf für die 10 als für die 6. Höre ich daraus.
Das habe ich auch rausgehört. Und es wundert mich aber gleichzeitig, weil ich finde, wenn wir was nicht mehr brauchen, ist es Offensivpower. Wenn wir über Kreativität sprechen, als drittoffensivste oder drittoffensivstärkste Truppe der Bundesliga derzeit, finde ich das jetzt auch leiden auf hohem Niveau.
Mhm.
Deswegen, ich weiß es nicht. Ich, ich würde, glaube ich, den Fokus momentan eher auf andere Dinge legen. Und Clemens Fritz hat halt eben auch den Punkt gesagt, über den wir auch schon immer wieder gesprochen haben. Du musst halt jetzt ganz vorsichtig sein, ne? Diese Chemie und die Balance im Team stimmt gerade echt.
Die Statik, so, ja.
Ja, ne? Und ja, aber auch eben das Zwischenmenschliche einfach, ne? Und da jetzt nochmal irgendwie, jetzt setzt da noch einen Offensiven rein. Wir haben ja noch nicht mal angefangen, irgendwie darauf zu gucken, dass eigentlich so Megatalente wie Agu, der noch keinen Stich sieht derzeit, ja noch im Hintertreffen steht. Also ich glaube, das ist momentan ein ganz fragiles Ding und da würde ich wirklich 10-mal überlegen, ob ich da jetzt noch irgendwie jemanden dazu hole, der dann ja auch, also ich meine, jetzt mal theoretisch, du holst so einen Typen wie Kruse dazu, ne? Dann kriegen wir Härtefälle mit so Leuten wie Duxch und Berg und so.
Und Schmidt würde keine Minute mehr machen dann.
Genau.
Ja.
Genau. So, und deswegen bin ich auch eher entspannt, was das angeht.
Ja, und genau so ist halt die Frage, wenn du 3-4 nach wirklich großem Kampf zu Hause gegen eine Champions League Mannschaft in Topform verlierst, jetzt anzufangen, alles in Frage zu stellen und jetzt anzufangen, einzelne Spieler wie Pavlenka oder Grosso irgendwie medial oder ich sag mal in den asozialen Medien zum Abschuss freizugeben, also bitte, ey, da kann ich echt nur vorwarnen. Also das wäre wirklich verrückt, wenn wir uns da jetzt nicht gewehrt hätten, oder wenn wir die Tore kriegen, nicht wegen individueller Fehler. Das gilt auch dafür, ist Friedl jetzt noch der richtige Kapitän? So, ey Leute, ein Spiel. Ja, ne? Genau. Natürlich war er katastrophal gestern, ja. Und ich glaube, Kickernoten habe ich mir eben angeguckt, 5,5, das ist noch mal schlechter als Grosso und Jung und Pavlenka.
Also, Friedl, ja.
Also wirklich um die ganze Note der am schlechtesten bewertete Werder-Spieler. Ja. So what, ey, wenn wir das jetzt alles in Frage, ist er zu jung, er ist erst 24, ne, also ist Jung zu alt, ne, ist Grosso Bundesliga tauglich, ist Pavlenka ein guter Torwart, ey Leute, komm.
Ja, und wir haben jetzt hier keine Schraube gekriegt, ne, also das muss man jetzt auch mal festhalten und jetzt haben wir zwei Spiele, wo ich finde, wir Chancen haben, Bochum und Augsburg. So, und ich finde, dann haben wir 6 Spiele gespielt, dann können wir nochmal reden.
Richtig, genau. Ja. Und das deswegen, sind Teams auf Augenhöhe. Und die Frage ist halt auch, wenn man jetzt schon rumkritisieren und rummäkeln will, ja, müsste sich das dann nicht eher auf den Trainer konzentrieren, theoretisch? Das sag nicht ich, aber ich stelle nur Fragen.
Ja.
Aber müsste man dann nicht sagen, ist es nicht einfach taktisch Harakiri gegen eine Mannschaft wie Frankfurt, mitspielen zu wollen. Die Frage darf man ja auch stellen, ne? Statt einzelne Leute, statt einzelne Spieler. Ja, also ich sag das ja nicht, ne? Aber wer jetzt meint, einzelnen Spielern die Qualität abzusprechen, die bisher gut funktioniert haben, der müsste eigentlich auch fragen, ist Ole Werners Strategie gescheitert? Ja, in Anführungszeichen. Natürlich nicht, aber ne, wer da jetzt auf diesem Niveau meint, kritisieren zu müssen, müsste das dann auch auf dem Schirm haben, wenn er meint, dass er enttäuscht ist von der bisherigen Bundesliga-Performance von Werder Bremen. Also,
ja, da bin ich komplett bei dir. Naja, das stimmt schon. Also, das ist eine selektive Wahrnehmung und Social Media pickt sich ja, ist ja immer gut darin, sich dann gerne mal ein rauszupicken.
Ja, das ist sozusagen Grosso der Christian Lindner von Werder Bremen, ja. So, ne, da kann man jetzt natürlich irgendwie dissen, wenn einer sagt, ich fahre aber mit Porsche zum Brötchen holen, übersieht aber, dass das ein Problem der gesamten Partei ist. Weißt du, was ich meine? Da muss man mal die Gesamtausrichtung dieser Partei in Frage stellen und nicht den einen Vogel.
Das hängt irgendwie ein bisschen. Aber ja, es liegt bei mir daran, dass bei mir irgendein Schalter sich im Kopf umlegt, wenn man sagt, Christian Lindner.
Ja, ich habe auch, mir läuft es auch gerade kalt den Rücken runter. Ja. Tut mir leid.
Ja, kein Problem. Aber jetzt lass uns doch mal, wo wir gerade auch beim Thema hätte Fahrradkette waren und so. Für mich, und da nenne mich dann jetzt auch wieder den schlechten Werder-Fan-Verlierer, aber Schlüsselszene des Spiels für mich ja die Szene vor dem 3-2 von Frankfurt, nämlich der nicht gegebene Elfmeter.
Ja, das war überhaupt nicht, also wie gesagt, ich saß Ost-Oberrang, ne? Und ja. Schon bei dem Schuss, ich weiß gar nicht, wer schießt da? Weiser? Nee.
Ja, Weiser, genau.
Weiser. Mhm. Weiser schießt. Und ich war schon aufgesprungen mit meinem ja. Sitznachbarn, weil für mich war klar, dass dieser Ball drin ist.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Und kriegen wir ja im Gegentor, im Gegenzug dann das Gegentor.
Genau.
So. Und ich trauere noch dieser Chance hinterher und plötzlich schreibst du mir, ja. glasklarer Elfer. Ja. War nicht für mich erkennbar.
Ja. Aber hast du die Bilder danach gesehen im Fernsehen?
Ja, habe ich gesehen und ich habe es danach in der, ich glaube in diesen Sportschau-Highlights habe ich es gesehen, wo es auch gezeigt wurde und wo auch gesagt wurde, hier könnte man mal über Elfer sprechen.
Ja.
Glasklar fand ich ihn jetzt nicht.
Ja, ich habe mir die Sachen auch zwei, dreimal nochmal angeguckt. Also gerade auch in der Wiederholung. Bei The Zone war auch die Kommentatoren, was soll denn da gewesen sein? Zwei Wiederholungen und beide, also der Kommentator und Tim Borowski, oh, das ist ein Elfer.
Okay.
So, und es war folgendermaßen, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja, ich weiß, die Diskussionen gehen da auseinander. Ich habe auch gestern einen Tweet von Colinas Erben bei Twitter dazu gelesen. Die sagten, der Schubser kommt erst nach dem vergebenen Kopfball.
Deswegen, war auch mein Eindruck.
Ja. Ja, aber, und das ist eine Sache, die finde ich überhaupt nicht benannt und besagt worden ist, Tuta zieht, bevor er Füllkrug schubst und bevor Füllkrug am Ball ist, zieht Tuta am Handgelenk von Füllkrug und man sieht es daran, dass sich schon bevor er den Ball köpft, sein Oberkörper in Richtung Tuta verdreht.
Stimmt, stimmt.
Und so,
dass er nicht mehr den Winkel hat.
Hast du recht. Und dann geht er hoch, köpft den Ball drüber und kriegt dann den Schubser von Tuta. Aber das ist nicht das Foul, was den Elfmeter in meinen Augen rechtfertigt, sondern das Ziehen am Handgelenk und das Verdrehen des Oberkörpers, dass er nicht mehr richtig hinter den Ball kommt, ist für mich das Foul und das Vereiteln einer Torschance. Es ist für mich sogar rot, weil es einfach das klare Vereiteln einer Torschance ist. Und ich hatte das dann bei Twitter auch gelesen, es war mir nicht bewusst, der VAR kann dann nicht mehr eingreifen, weil Ittrich den Abstoß sofort ausführen lässt.
Exakt.
Ja. Und
vielleicht war das auch so ein bisschen mangelnde Cleverness, ne? Wenn du das, also von Lücke in dem, wenn er nicht mehr versucht, zum Kopfball zu gehen, sondern sich einfach hinschmeißt, muss sich der Schiri das angucken.
Ja.
Und dann sieht er das Ziehen am Handgelenk, dann
geht es
Elfmeter.
Geil, dass du das sagst, weil das sagte Tim Borowski. Tim Borowski sagte, da muss er theatralischer fallen.
Exakt, er muss sich einfach hinlegen, weil erinner dich an den Elfer, den wir dann bekommen haben von Duxch.
Ja.
Warum kriegen wir den? Weil Duxch liegen bleibt.
Ja.
Er bleibt so lange liegen, bis, also wie so ein Kind, ich stehe jetzt nicht auf, bevor du dir das nicht angeguckt hast. So, weil auch das ist eine minimale Berührung. Es ist ein Elfer, aber den siehst, da hast du auch als Schiri, hast du so gut wie keine Chance, das in Echtzeit zu sehen. So,
ich sag nur Assalé.
Ja, Assalé, Glas, aber das war auch so eine Szene, eine minimale Berührung, die dich aber, deswegen bis heute der Elfer berechtigt, aber gut. aber das ist genau das Gleiche und Duxch bleibt so lange liegen, wenn er aufsteht, wird das auch nicht mehr gecheckt.
Ja, genau. Und und Duxch hält sich halt die ganze Zeit den Knöchel, aber er wird halt unterm Fuß getroffen.
Richtig, richtig. Was auch null wehtut, gab's ja auch, als der Pfiff dann kam, eine sofortige Wunderheilung und er konnte wieder laufen. Alles gut, aber das ist cleveres Verhalten.
Ja,
genau. Und Füllkrug war einfach zu, wie soll ich sagen?
Torgeil.
Zu gut gemeint und zu ehrlich gemeint. Ich versuche erstmal noch alles, was ihn ja ehrt, aber in dem Fall, wie gesagt, wenn er schreit und sich hinlegt, dann alleine durch den komischen Fall, muss Ittrich sich das angucken. Zumindest, solange er liegt, kann Trapp nicht abstoßen.
Ja, genau, richtig.
Ne?
Genau richtig.
Das gut, dass Borowski das auch sagt, bin ich ja ganz beruhigt, weil das war jetzt echte Ferndiagnose, aber weil bei Duxch, das war ja wirklich direkt vor unserer Nase, da habe ich auch überhaupt kein Foul gesehen, weil das halt einfach in der Bewegung, es ist nur ein leichtes Touchieren, sozusagen eine Assalé-Aktion, wie du richtig meintest.
Ja.
So, aber er bleibt so lange liegen und weil er im Strafraum liegt, kann das Spiel nicht weitergehen.
Ja, genau.
So, und dann das zwingt den Schiedsrichter zur Überprüfung.
Ja, und sich das anzuhören, was die Kollegen in Köln zu sagen haben.
Ja.
Ja, guckst dir nochmal an. Ne, man hat auch gesehen, in den Fernsehbildern hat man auch gesehen, dass Ittrich wirklich an dem Kontrollmonitor stand. Und du hast richtig gesehen, wie er mit den Leuten in Köln diskutiert.
Er hat so lange da gestanden.
Ja, genau. Und auch hat auch den Kopf geschüttelt. Du hast gesehen, er redet und schüttelt dabei den Kopf und breitet so die Hände aus und so. Und guckt dann nochmal drauf, dreht sich schon wieder Richtung Strafraum, guckt nochmal drauf und dann siehst du, okay, dann gebe ich ihn.
So, okay, ne? Ja.
Deswegen, ja, mein Gott, also war ja, für schade. Mich eine dann wird's interessant. Ich glaube, wenn Werder da nochmal in Führung geht, dann ist das Spiel noch nicht gewonnen, ne? Aber dann ist das Spiel bis zum Ende offen.
Ja, so. Naja, zumindest kriegst du dann nicht das Gegentor. Beim nächsten Angriff, aber auch da Füllkrug, ich sag Hashtag Lehrgeld, Folge 107 Wurm-Podcast.
Genau. Ja, und vielleicht lernt er auch draus, ne? Aber nochmal, und das finde ich dann ja letzten Endes dann auch die Konsequenz. Erstens, was im Stadion passiert in den letzten 10 Minuten, ist dann wieder geil.
Mega, ja.
Ne, klar, das ist noch ein bisschen zaghaft, aber als du dann merkst, okay, jetzt sie kriegen, Berg kommt, ja, dann kriegen sie nochmal eine. Du hast auch gesehen, was du mal am Anfang meintest, Berg kommt und das Stadion fängt an zu raunen.
Ja, es war wirklich so. Und für mich kam er zu spät. Ja, er hätte früher eingewechselt werden sollen.
Genau, und 75. Minute, und da sagt der Kommentator, es wird hier unruhig im Stadion, nicht weil irgendwo ein Foul gesehen, sondern weil Berg gerufen wurde.
Ja, die Büffelrakete. Ja. Ich hab es dir gesagt, und du hast so wie in so einem, weiß ich, darf man noch Winnetou-Filme zitieren?
Nein,
darf man nicht. Ich sag was, ich sag was ganz Neutrales. Es ist so ein bisschen so wie in Winnetou-Filmen, wenn du in der Ferne die Büffelherde hörst und diese so die Prärie vibriert. So fühlte sich das an im Stadion. Ja, genau das. Und genauso wie auch Buchanan, wirklich, der Typ, an dem werden wir noch echt viel Freude haben, ey. Der sah super aus wieder, was er gemacht hat. Ja. Der ja auch noch die Chance hat, nach diesem geilen Friedel-Hacken weiterleiten. Ja. Ja. Der leider ein bisschen überrascht ist und den Ball dann so übers Tor schaufelt. Ja. Wenn er sich besser darauf vorbereitet, dann schiebt er den mit der Seite in die lange Ecke. Ja. Dann fällt der Ausgleich.
Ja. Naja, und du hast ja sogar noch diese Riesenchance um ein Haar, dieses in der 95. dieses Eigentor, wo der Frankfurter Abwehrspieler den Ball aufs Knie kriegt und ihn in Richtung Treppe legt und der wirklich knapp drüber geht nur noch.
Ja, also wenn man das alles sieht und wenn man dann weiß, mit dem Elfer war unglücklich und wir hatten sogar am Ende noch die Chancen und kommen nochmal zurück und lassen uns nicht brechen. Nach dem 2-1 Führung, dann 2-3, dann direkt nach der Pause 2-4 und wir sind immer noch im Spiel. Ja. Ja, bis zuletzt zittert Frankfurt und hast ja auch gemerkt, die dann ja auch im Prinzip zweite Halbzeit nur noch hinten drin gestanden haben.
Ja, und dann auch noch Chandler bringen, ne? Und also wirklich einfach dann auch Beton anrühren, die letzte Viertelstunde.
Exakt. Also Chandler bringen, das hat mich erinnert an Gladbach gegen Bayern, wenn dann Toni Janschke kommt, kurz vor Ende. Ne? Wo du genau weißt, okay, wir spielen hier nochmal die Zeit runter und der Opa im Kader nimmt zur Not noch die gelbe Karte in Kauf, um das hier über die Runden zu schaukeln. Ja. Also bitte, ey, da jetzt anzufangen, auch einzelne Spieler an den Pranger zu stellen, das ist mir ein bisschen, das ist mir too much. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass es gibt natürlich auch Leute, die schon immer gewusst haben und jetzt sagen, siehste, ja, die wird's weiß ich nicht. Ich würde mich dann da doch eher an Expertise von Ole Werner halten.
Ja, also, ne, und die wird es immer geben, diese Leute. Und deswegen finde ich auch, dass man einen Strich ziehen kann und sagen kann, ey, klar, natürlich, ja, die wirklich durchwachsene Defensivperformance, um mal im Manager-Sprech zu bleiben, aufarbeiten, ja, die richtigen Schlüsse draus ziehen und natürlich auch intern klar benennen, wer schlecht gespielt hat und wer eine schlechte Leistung gebracht hat. Ja,
ja. Das war ja nicht zu übersehen. Ja.
Aber nicht alles wieder in Frage stellen. Und genauso, ich würde auch dafür plädieren, es wenigstens zu versuchen, Gleiches in den sozialen Medien zu tun und sich irgendwie mal ein bisschen zurückzuhalten, wenn es ums öffentliche Bashing von Leuten geht. Vor allem, wenn da null konstruktive Kritik hintersteckt, sondern einfach nur Frust abgeladen wird. Das ist die gute
vermutlich,
alte,
ne?
Ja, die gute alte Twitter-Mentalität.
Also, ja, und wie gesagt, ein bisschen Respekt auch von einem wirklich guten Trainer wie Oliver Glasner, der, glaube ich, in den letzten Jahren neben Streich die beste Gesamtperformance da abgeliefert hat in der Bundesliga. Und dass da halt auch Spieler auf dem Platz standen bei Frankfurt, bei denen zum ersten Mal der Knoten geplatzt ist. Stichwort Götze. Ja. Also
uns muss nicht bange werden. Das kann man doch so festhalten danach, oder?
Danke. Es war nicht alles schlecht und jetzt kommt Bochum und ja, da genau. sehen wir, wo wir stehen.
Genau. Also das wäre auch mein Appell zu sagen: Okay, ja, natürlich Kritik und ja, damit auseinandersetzen gut. Aber wir haben gegen den Europa League-Sieger 3-4 verloren. Das darf einem Aufsteiger passieren und die Leistung lässt zumindest in Teilen keine Schlussfolgerung darauf zu, dass die Mannschaft in irgendeiner Form abschenkt oder schleifen lässt oder whatever.
Ja. Mein Lieber, wir müssen einen Strich drunter machen, weil hier stehen meine Kollegen
und wollen in die Bude.
In der Nachrichtenredaktion. Ja. Nee, die wollen nicht in der Bude, aber ich muss mal anfangen zu arbeiten. Die stehen hier jetzt mit Fackeln und Mistgabeln.
Und wollen dich rausholen. Okay, nur eine Sache noch. Wir hatten kurz vorher drüber gesprochen. Den Blick aufs Bochum-Spiel versuchen wir diese Woche noch hinzubekommen. Wird terminlich bei uns beiden ein bisschen eng. Falls wir es nicht schaffen, seht es uns nach. Wir werden das Ganze dann mindestens mit Rate die Aufstellung und den Tipps Ende der Woche irgendwie flankieren. Und wir versuchen es am Donnerstag irgendwie hinzubekommen. Wir versuchen es.
Ich würde es gerne machen.
Genau.
Du bist in Bochum mit Jensen, schönen Gruß.
Wenn das mit den Tickets alles noch klappt, dann würde ich gerne mit Jensen hinfahren. Wir schauen mal, ob ich noch welche bekomme, denn bei Werder haben wir sie nicht gekriegt. Okay. Deswegen.
Also drück die Daumen. Für eine Aufzeichnung würde ich sogar ein Metronom nehmen, mein Freund.
Ja, geile Sache, mein Freund. Dann komm gut in den Arbeitstag, euch einen guten Start in die Woche. Grämt euch nicht, ob der Niederlage gegen Frankfurt, das war trotzdem, glaube ich, für einen Aufsteiger alles soweit in Ordnung. Jetzt gucken wir auf Bochum und drücken die Daumen, dass es da klappt. Und deswegen haut rein, wir hören uns eventuell vor dem Bochum-Spiel nochmal wieder und ansonsten erstmal eine schöne
Woche. Gute Woche, hoffentlich bis dann.
Ciao.